Liebe Gemeinde, schön, dass du heute Morgen hier bist. Es ist ein wunderschöner Sommertag und alles ist so luftig leicht. Die Frauen tragen zum Teil Kleider, es ist kurzärmlich, herrlich. Und darum schön, dass du da bist. Und wir wollen einfach so diesen Gottesdienst genießen, in aller Leichtigkeit. Und ich glaube, wenn man so in die Gesichter guckt, dann kann man gerade so zu den Kindern gucken, aber vor allem auch zu den Eltern. In 2 Wochen ist es soweit. Sommerferien. Ja, wir haben es geschafft. Und damit sind wir mitten im Hochsommer. Und ihr Lieben, das ist so das Schöne. Wir dürfen uns darauf freuen. Und in dieser Leichtigkeit wollen wir auch heute die Predigt gestalten. Leicht, weil wir einfach so sehr bildhaft sprechen wollen. Und Bilder, die brennen sich ein, die nimmt man mit. Wir wollen viel in Metaphern sprechen und uns an einem Prozess entlang hangeln, der so richtig einfach ist zu merken, den jeder kennt. Aber in all der Einfachheit wollen wir natürlich nicht die gute Botschaft außer Acht lassen, sondern in der Einfachheit trotzdem klar bleiben, mal gucken, ob es gelingt. Und ihr Lieben, ich bin gespannt, was dir der Heilige Geist heute durch die Predigt oder durch welches Bild er etwas in dein Herz legt, was sich auf einmal entfaltet. Wo du merkst, da kann ich Altlasten ablegen oder wo etwas Neues hineinkommt, wo du sagst, boah, darauf möchte ich heute achten. Die nächsten Tage, da soll etwas kultivieren. Und Marianne hat es so schön schon angedeutet, im Sommer ist auch so die Zeit der Sattheit. Wenn wir rausgucken in die Natur, alle Laubbäume in prächtigstem Laubkleid, ich kriege das ja hier viel mit, bei unseren Nachbarn alles blüht und man mit der Gartenschere wird dann alles so richtig schön in Form gebracht. Es ist wirklich eine Zeit der Fülle. Und ihr Lieben, jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, so die ganzen Feldfrüchte kommen, Getreide, sind wir gerade schon fast in der Erntezeit. Wann ist das? Ich glaube Juli, August, dürfte so in etwa hinkommen. Bin kein Bauer, aber dürfte so in etwa passen, hoffe ich. Haben wir einen Bauern? Nein, gut. Kriege also keinen Tadel später. Aber, und das ist auch das Schöne, wenn wir auf die Felder gucken, dann gibt es auch vieles, was erst im Herbst geerntet wird, gerade zum Beispiel auch Mais. Und wenn wir so mal spazieren gehen, dann dürfte der Mais so in der Höhe sein, Obstbäume, Nüsse und all das, das kommt erst im Herbst so richtig zur Ernte. Und jetzt so kurz vor den Sommerferien, kurz wo alles so in dieser Pracht ist, vielleicht kurz vor der Ernte steht, wollen wir einfach mal einen Schritt zurückgehen und mal so auf unseren Lebensgarten gucken und uns einfach mal fragen, was ist denn eigentlich so gewachsen? Was haben wir gesät? Was ist wirklich emporgestiegen? Was ist vielleicht auch gewachsen, was ich gar nicht gesät habe? Und was habe ich vielleicht so vernachlässigt, dass es leider eingegangen? Und darum wollen wir jetzt im Juli einfach mal Zwischenbilanz ziehen. Und uns überlegen, wo darf ich die Gießkanne noch mal ranhalten? Was darf ich beschneiden? Und darum haben wir so ein ganz leichtes Thema. Leben, Gedeihe. Und ihr Lieben, Gedeihen ist ja eigentlich so ein schönes Wort. Gedeihen ist etwas, was zum Wachstum kommt. Blüten, die aufgehen. Etwas, das sich so dem Licht entgegenstreckt. Und jetzt sagen wir oder ich euch zu, Leben, Gedeihe. Wow. Wir wollen ja, dass diese Frucht irgendwie zum Ausdruck kommt, dass wir nicht so vor uns hinleben, sondern dass da wirklich Kraft auf einmal ist. Und das Schöne, ich habe so in der Predigtvorbereitung einfach mal so ein bisschen so Landwirtschaftsportale durchgeklickt und es war mir selber gar nicht so richtig klar, man kann das ganze Jahr über ernten, zum Teil sogar sehen. Und so ist Fruchtbringen etwas ganz Natürliches in der Schöpfung, was uns der Herr so gibt. Und das Interessante ist, im Winter, da kommt zum Beispiel Wurzelgemüse, Rosenkohl ist zum Teil frosthart, und wir können das im Winter bis in den Januar hinein sogar ernten. Im Frühling gibt es dann schon diverses Gemüse, es kommen Früchte, Spargelesser unter uns freuen sich, dass all das kommt, Blumenkohl wird bis in den Mai oder in den Juni geerntet. Jetzt im Sommer Kirschen, Beeren, Bohnen, Brokkoli, all das, was die Kinder so lieben, Tomaten, aber eben auch Getreide und dann im Herbst, wie schon gesagt, Obst und Mais, Kohle, Nüsse und so weiter. Und wir merken, wir machen zwar heute Zwischenbilanz, Aber das gesamte Leben über die vier Jahreszeiten, auch in unserem Leben, ist beständig Saat und Ernte. Und darum wollen wir heute drauf gucken. Also, wir wollen uns die Frage stellen, was ist gewachsen? Was habe ich gesät? Was habe ich aber nicht gesät und ist trotzdem da? Worüber kann ich mich freuen, was ursprünglich aussah wie komplett bodenbündig abgeschnitten? Sträucher zum Beispiel stehen wieder in voller Pracht, darüber kann ich mich freuen. Und was haben vielleicht irgendwelche Schädlinge weggefressen? Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Und darum schauen wir mal rein in unseren Lebensgarten. Ich habe schon gesagt, ich bin kein Bauer, aber ich denke, und wir haben auch keinen unter uns, zumindest hat sich keiner gemeldet, aber ich glaube, so viel ist klar, so viel verstehen wir alle von Saat und Ernte. Es braucht einige wenige Aspekte, die ineinander hineingreifen müssen. Und es braucht auch jeden einzelnen Aspekt. Ich darf nichts auslassen. Ich brauche also A, den Boden, klar. Dann brauche ich die Saat, die Aussaat. Und dann braucht es noch so Begleitgeschichten wie Sonne, Wasser, Dünger und was weiß ich was. Aber es sind wenige Kernelemente. Und wir wollen jetzt mal gemeinsam reinschauen, wie diese Punkte voneinander abhängig sind und wie wir sie auf unser Leben übertragen können. Und wir starten mal mit dem ersten ganz wichtigen Punkt. In diesem landwirtschaftlichen Portal habe ich dann gelesen, wir dürfen keines dieser Punkte außer Acht lassen. Alles in der Natur ist zur Abhängigkeit geschaffen. Da dachte ich, das ist ein cooler Satz. Genauso ist es bei uns nämlich auch. Wir Menschen sind auch zur Abhängigkeit geschaffen. Ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Nachdem wir ja innerlich immer so nach Unabhängigkeit streben, sagt der Herr, nein, ich habe dich zur Abhängigkeit geschaffen. Nur in Abhängigkeit kommst du zur Blüte. Gar nicht so cool. Aber er sagt, du sollst von mir abhängig sein. Ich bin dein Schöpfer, du die Schöpfung. Wenn du bei mir bleibst, bringst du reiche Frucht. Und jetzt machen wir das ganz oft und sagen, nein, wir wollen unabhängig sein und strecken unsere Wurzeln egal wo aus. Ne, dem einen in Macht, der nächste in Partnerschaft, in Familie, in irgendwelchen anderen Bedürfnissen. Und in diesen Quellen versuchen wir, irgendwie unsere Nährstoffe zu nehmen, um im Leben stabil zu sein. Und der Herr sagt, nein. Ja, du bist zur Abhängigkeit geschaffen, aber bitte prüfe, worein du deine Wurzeln hineinwachsen lässt. Auch ist dem Herrn so wichtig, komm zur ganzen Mannesreife. Also er sagt, es reicht nicht nur so ein kleines Keimling, sondern er sagt, du sollst zur vollen Frucht kommen, zur vollen Blüte. Strahlen sollst du hier in dieser Welt. Also diese ganzen Prinzipien hochbiblisch und wir wollen reingucken. Also das Erste, der Boden. Der Bauer hat gesagt, das ist das allerwichtigste Gut, das ich habe. Und der Bauer setzt alles daran, die Bodenbeschaffenheit und die Nährstofffähigkeit, diese Bodenlebendigkeit aufrechtzuerhalten. Das ist all sein Kapital. Wenn er den Boden nicht richtig bestellt, sich nicht um ihn kümmert, ihn düngt und so weiter und so fort, dann ist auch seine Ernte schlecht. Jeder Bauer ist also da bemüht, wirklich Energie reinzusetzen, also Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen und das Bodenleben zu stärken. Wie macht er das? Ne, oft über den Winter lässt er Beikräuter wachsen, kommt im Frühjahr mit dem Pflug, pflügt einmal alles unter, die Beikräuter, auch Unkraut und alles, was da gewachsen ist, pflügt er unter, die Pflanzen und all das, was da war, stirbt ab und die ganzen Bioorganismen, Bakterien und Regenwürmer zersetzen das in einen Humus. Er pflegt Dünger mit bei und darum, ne, er lockert den Boden auf und so bestellt er seinen Acker. Auf uns übertragen, was könnte unser Acker, unser Boden sein? Wenn der Bauer sagt, das ist das Wichtigste, was ich habe, das höchste Gut. Die Bibel sagt, das ist euer Herz, euer Herzensboden. Das ist auch euer wichtigstes Gut. Und darum sagt er, mehr als alles andere behüte doch dieses Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Was du dort hineinsetzt, das wird wachsen. Und jetzt wollen wir mal anschauen, wie der Bauer da auf einmal anfängt. Jetzt weiß ich aber nicht, wie dein Herzensboden momentan so aussieht. Ist es vielleicht ein Acker, um den sich nicht so viel gekümmert wurde, wo viele Menschen drüber getrampelt sind, der auf einmal hart geworden ist? Wenn dein Leben so einem Boden gleicht, dann sind vielleicht viele Menschen über dich drüber gelaufen, über deine Bedürfnisse, haben das nicht gesehen, haben gesagt, ja, mit dir kann man es ja machen. Und was ist passiert? Es wird hart. Und du merkst es selber, es wächst auch nur wenig. Manches ist distelig und stachelig. Damit habe ich gelernt, anderen Leuten weh zu tun. Die sollen da nicht rein, da wachsen Brennnesseln. Vielleicht ist aber auch dein Garten voll mit Steinen. Ich habe hier in dem kleinen Beet im Pastorenhaus auch mal angefangen zu garteln. Alles voller Steine. Klar, Isar-Kies überall. Du setzt einen Spaten rein, so viel Humus, dann kommt Steine. Und wofür stehen die Steine? Das können die Steine sein in unserem Lebensrucksack, Verletzungen, die wir drin tragen. Das können Verhärtungen sein gegen meinen Nächsten. Ein Stein kann aber auch dafür stehen, hart geworden zu sein für mich selbst. Und ihr merkt, überall, wo Steine sind, da kann keine Wurzel durch. Wenn zu viele Steine sind, die Sonne da drauf brennt, ist der Boden zu heiß, dann verbrennt alles. Steine verhärten alles, aber es kann auch nichts wachsen. Und ich glaube, es gibt nicht den perfekten Ackerboden, wo kein Stein ist, aber er lädt mich ein, sei ein guter Ackerbauer und nimm die Steine raus aus deinem Leben. Glaube die raus. Ich glaube, 4 oder 5 Schubkarren habe ich da Steine weggefahren. Und das ist das Interessante auch in meinem Leben. Es gibt kein ideales Leben. Wir fügen uns Schmerzen zu und es kann sogar so weit gehen, dass Herzen generell verhärten. Und es gibt einen schönen Zuspruch im Alten Testament, dem Volk Gottes. Ich möchte dein steinernes Herz rausnehmen und dir ein fleischernes geben, auf das es wieder schlägt. Merkst du das? Die Bibel sagt also, diese Steine in deinem Leben, ich will es mit dir raussuchen. Und da, wo es komplett zu Stein geworden ist, da möchte ich dir ein neues geben. Ihr Lieben, es gibt aber auch den Boden, der ist ausgezehrt. Und vielleicht kennst du das. Da waren so viele Pflanzen drin, so viele Menschen in deinem Leben und du hast so viel gegeben, so viel dich bemüht um andere. Und auf einmal stellst du fest, boah, jetzt fehlen mir die Nährstoffe. Jetzt habe ich gar nichts mehr zu geben. Auf einmal wird mein Leben dürr. Auch sowas gibt es. Und merkt ihr, all das ist mit unserem Herzensboden gemeint. Und der Herr sagt, bewahre es. Ich will dir dabei helfen. Ich gebe dir alles, was du brauchst, damit dieser Boden sich öffnet. Und er bietet dir manchmal sogar an einen Pflug. Und was passiert in der Erntedankspredigt? Letztes Jahr habe ich darüber gepredigt, wenn der Pflug in den Boden geht, dann macht es dem Boden erstmal keinen Spaß. Und der Traktor braucht 300 PS, um da diesen Pflug durchzuziehen. Der Boden gibt da Widerstand dagegen. Aber es ist so wichtig, dass man das Innere nach außen kommt. All das, was so in dir ist, wo du merkst, da sind Sachen, die sind nicht gut, die will ich mal ins Licht holen. Ich will auch mal meinen Boden umflügen. Dann auf einmal passiert Folgendes, das Herz wird offen. Und manchmal merken wir das, wir sind auf einmal auf der Suche. Und wir sagen, so wie es jetzt ist, soll es nicht weitergehen. Ich will mein Herz wieder öffnen, vor allem für eine wunderbare Aussaat, auf die wir später noch kommen. Ich will, dass Leben gedeiht. Und wir merken anhand des Bodens, wie wichtig es ist, darauf Acht zu geben. Dem Bauern ist es sein höchstes Gut. Und auch der Herr sagt, Markus, Magdalena, Hermann, achte darauf. Bestelle diesen wunderbaren Boden. Ihr Lieben, wenn wir jetzt den Boden haben, und vielleicht ganz einfach gesagt nochmal, wenn du sagst, oh, der Bodentyp, das bin gerade ich, dann möchte ich dir einfach zusprechen, du kannst daran arbeiten. In der Regel musst du nicht mehr tun, als dein Bewusstsein hinwenden, ehrlich hinschauen. Und wenn er festgetrampelt ist, voller Steine, ausgezehrt oder es mal den Pflug braucht, dich zu öffnen. Und sagen, Herr, hilf mir, dass da Heilung passiert. dass diese Bodenlebendigkeit wieder größer wird, dann ist es eine Sache, die du machen kannst. Hinschauen, sich öffnen und ihn einladen, dieses Herz wiederherzustellen. Haben wir das gemacht, dann kommt das Wunderbare, nämlich die Saat. Und hier ist es so schön, ein Bauer achtet sensibel darauf, was er aussieht. Er guckt also, was ist die Jahreszeit? Was ist die Fruchtfolge? Was braucht mein Acker? Was will ich ernten? Ne, und was brauche ich? Und dementsprechend sät er aus. Ne, die Bibel sagt es ganz klar, das, was du säst, das wirst du eines Tages auch ernten. Also ein ganz logisches Prinzip. Der Bauer macht es bewusst. Wir hoffentlich oft auch, manchmal aber eben nicht. Und dann sehen wir Sachen aus, die uns unterm Strich vielleicht gar nicht gut tun. Das kann Unvergebenheit sein. Das kann Selbstsucht sein. Ne? Da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich fange auf einmal an auszusehen und am Ende ärgere ich mich über eine Frucht, die kommt. Einsamkeit. Ne? Konnte nie lernen, Beziehungen aufzubauen. Bitterkeit. Ne? Immer ernster zu sein und so weiter. Merkt ihr, was man alles sehen kann, was am Ende an Frucht rauskommt? Und die Bibel sagt, das, was du säst, das wirst du ernten. Sehe ich jetzt also Vertrauen in dich, dann werde ich sehr wahrscheinlich auch Vertrauen ernten. Habe ich Interesse an dir und deinem Leben, dann wirst du blühen und ich auch. Gebe ich mich hin dem anderen, ne, baue diese ganzen Sachen, kommt Frucht. Was du säst, das wirst du ernten. Und dem Bauern ist auch noch eine Sache ganz bekannt. So viel, wie du säst, so viel wirst du auch ernten. Also es geht um das Was und um wie viel. Die Bibel sagt es auch, wer nur wenig sät, der wird auch nur wenig ernten. Da in diesem Kontext meint sie vom Geben, ne? Egal ob das monetär ist, Lebenszeit oder sonst was. Wer wenig sät, sondern viel mehr nimmt, der wird auch wenig ernten. Also es ist die Geschichte aus Was und Wie. Und das Interessante ist, wenn ich gar nichts mache, wächst trotzdem was. Das darf ich immer lernen. Ich bin nicht so der größte Gärtner. Also ich brauche nur 2-3 Wochen warten, dann wachsen da Sachen hoch, die ich nicht gesät habe. Unkraut. Oder ein bisschen netter formuliert Beikräuter. Also da wächst auch was hoch, was ich aber gar nicht will. Und es wächst komischerweise schneller. Ich brauche es nicht mal gießen, das überlebt. Und so ist es auch. Die Bibel spricht davon von Werten des Fleisches. Die sind da. Und wer auf das Fleisch sät und das hochkommen lässt, der erntet, so heißt es in Galater 5, Selbstsucht, Zwietracht, Streit, Trinkgelage, ne? Riesenliste. Wer aber bewusst sät, der ernt auch gute Früchte, Früchte des Geistes. Sanftmut, Liebe, Geduld, Freude, Frieden. Wow. Was siehst du in deinem Leben? Wie viel siehst du? Und was wächst hoch, was du gar nicht so gesät hast, wo man immer mal wieder die Hake ansetzen darf, um das rauszunehmen, was du nicht gesät hast? Und das Schöne ist, diese Saat, die ich aussehen darf, oder auch der Bauer, das macht der Bauer nicht in seinem Labor und mixt da irgendwas zusammen und sagt, peng, ist ein Weizenkorn da? Sondern das Weizen ist ihm gegeben. Die Bibel beschreibt es zum Beispiel in 2. Korinther 9. Gott aber, der dem Sämann die Saat gibt und dabei das Brot schenkt, der wird auch euch Saatgut geben. Und er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, auch Früchte trägt. Wow. Er kommt also zu mir, zu dem Landwirt meines Lebens und sagt, Markus, hier, ich habe einen ganzen Hänger voller Saat. Darf die in dein Leben? Und es ist gut, wenn ich ihm aufmache und sage, ja. Und ich nehme dieses Saatgut an als Geschenk. Und wenn ich es aussehe, ist er derjenige, der sich mit darum kümmert, dass das aufwächst. Was für ein schönes Bild. Ich darf mich um den Boden kümmern. Er beschenkt mich mit der Saat. Und das schönste Saatgut, sagt die Bibel, ist mein Wort. Von ihm geht das Leben aus. Also wenn ich den Verheißungen Glauben zumesse, beziehungsweise sie für mich in Anspruch nehme, dann kommt auch das zum Vorschein wozu es gesandt wird. Die Bibel sagt, Gottes Worte gehen nie leer zurück. Sie werden ausführen, wozu sie gesandt sind. Es ist stark. Ich finde es so oberkrass, wie Glaube wachsen darf. Was für wunderbares Saatgut. Also, der Boden, die Saat, der Mixer. Und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt können wir warten. Und das ist auch so wichtig in unserem Leben. Ruhephasen. Sich einfach mal zu freuen an dem, was jetzt passiert ist. Dem Wachstum wirklich auch Zeit geben. Und vor allem, es braucht die Sonne. Und die Sonne, ne, steht natürlich, also ist das Licht. Und diese Pflanzen brauchen Licht. Sie wachsen nur im Licht. Und wer in der Schule aufgepasst hat, da gibt es dann so einen schlauen Prozess der Photosynthese, die dann hier in den Blättern passiert. Ne, und die Blätter kriegen also Wasser von unten und Kohlendioxid aus der Luft. Und dann, zack, kommt die Energie in Form der Sonne. Und durch die Photosynthese wird Glucose hergestellt und Sauerstoff. Pure Energie. Und dadurch, dass Licht auf die Pflanze geht, kommt Energie. Und diese Energie, dieses Licht in dein Leben, was könnte das im Übertragenen sein? Die Bibel sagt, ich bin das Licht der Welt. Das sagt Jesus von sich selbst. Ich will dein Licht sein in deinem Leben. Ich bin das Licht, sagt er. Und wo ich bin, da gibt es keine Finsternis. Und Finsternis ist übertragen immer das, die Sünde, Schuld, Scham, alles, was mich erniedrigt. Und er sagt, ich will das Licht sein, das alle Dunkelheit vertreibt aus deinem Leben. Es soll immer beständig Kraft sein, Energie kommen, Photosynthese. Wenn Gott also schon der Schöpfer ist des natürlichen Lichts und er sagt, anhand der Schöpfung könnt ihr erkennen, wie es läuft, dann möchte ich auch dein persönliches Licht sein. Und ich weiß nicht, was du so momentan für ein Gewächs bist. Hältst du dich gerade lieber im Schatten auf? Oder bist du einer, der sagt, ich brauche die pralle Sonne? Dann geh dahin. Lass dieses Licht wirklich scheinen für dich. Eine meiner Lieblingspflanzen, also nicht jetzt von der Schönheit oder sonst was, aber von den Mechanismen, ist die Sonnenblume. Ne? Kleines Saatkorn, dann wird es ein Riesenapparat, über 3 Meter groß. Und sie macht was ganz Schlaues. Die wandert mit der Sonne mit. Abends geht sie wieder zurück oder macht sie zu. Dann geht sie wieder auf und wandert mit der Sonne mit. Und dieses Prinzip, das ist so wunderbar. Sie streckt sich richtig aus. Und so werde ich dich vielleicht das nächste Mal am Sonntag begrüßen. Ne? Christian, meine schöne Sonnenblume. Ne? Oder Gergel. Ne? Und ihr alle, geht bitte dem Licht mit. Also, Sonne, jetzt braucht's noch Wasser. Wasser am besten reichlich. Ne? Jemand war letztens bei mir, also ich habe keinen schönen Garten, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Es blüht auch etwas, eine Hortensie. Und ich wusste gar nicht, wie viel Wasser die braucht. Und ich habe gedacht, 1-2 Mal in der Woche, das muss reichen. Und es hat ja ein bisschen geregnet. Und auf einmal siehst du, wie die Blätter so nach unten gehen und die Blüten den da machen. Und dann sagt die Person, alter Markus, das Ding ist ja tot. Ich so, nein, das wird schon wieder, hoffentlich. Ne? Also am Abend gleich richtig Wasser drauf und gedacht, bitte komm wieder. Und wirklich ein Wunder. Am nächsten Morgen, Rolle hoch, steht das Ding wieder satt da. Ich hatte es nicht für möglich gehalten. Und so gnädig ist der Herr auch oft mit uns. Ne? Wenn da Wasser, wenn ich so wenig beim Wasser war, dann sagt er, komm wieder zu mir und du darfst leben. Wir werden Gott sei Dank niemals verdursten, Gott sei Dank, sondern er sagt sogar, komm zu der Quelle des ewigen Lebens umsonst. Also, ne, Gießkanne deines Lebens mit Tank auf. Es ist so wichtig, nichts lebt ohne Wasser. Wasser ist so wichtig. Und wofür steht jetzt übertragen das Wasser für uns im Glauben, im Glaubensleben? Wer weiß es, wer, ich hoffe, an den Pfingstpredigten aufgepasst hat, der weiß es, Johannes 7. Wen da dürstet, der komme und er trinke. Denn wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, sagt Jesus, von dem Leib aus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, welchen die empfangen sollten, die ihn lieben. Boah, ein Brunnen unausschöpflich. Permanent darf es sprudeln. Es gibt nie Wasserknappheit. Und es ist so viel Wasser da, dass sogar Wasser fließt auf ein dürres Land. Und ihr Lieben, unser Land ist trotz des Wohlstands so dürre geworden. Und er sagt, es soll durch dich fließen. Du sollst dieser Brunnen sein. Und lade Leute doch ein, zu der Quelle des lebendigen Wassers zu kommen und umsonst zu nehmen. Also, Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist. An anderer Stelle, auch in Johannes heißt es, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird nie wieder dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in ihm ein Brunnen sein, das bis in die Ewigkeit quillt. Wow. Merkt ihr, den Boden bestelle ich, Saat bekomme ich, Sonne bekomme ich, Wasser bekomme ich. Ich muss also relativ wenig tun. Das meiste wird mir geschenkt. Jesus Christus kam auf die Welt, um dich zu befreien und dir alles zu geben, dass dein Leben gedeiht. Und er sagt sogar, Wasser, ne, Bild für den Heiligen Geist, aber auch für ein Wasserbad. Auch in diesem Wasser darf ich mich reinigen. Und er sagt, wir sollen heranwachsen zur Fülle, indem wir gereinigt sind durch das Wasserbad des Wortes. Also Wasser gibt es bei Gott im Überfluss. Es schenkt Leben, es reinigt und es ist eine Quelle in meinem Leben. Wenn du also merkst, bei dir ist Dürre. Und ich merke, es geht mir so wie diese Hortensie. Der Kopf zeigt nach unten. Dann bist du eingeladen. Dieses Gebet, was wir auch an Pfingsten gehört haben. Wie viel mehr wird der Herr denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Diese Quelle will auch in dir wirklich zum Quellort werden. Und dann ist das Schöne, wenn wir diese Saat, das Wort Gottes, die Sonne, Gott ist das Licht in deinem Leben und das Wasser hineinlassen, dann gilt auch, was im Psalm 1 zum Beispiel steht, dann bist du der Gerechte. Und über dem Gerechten gibt es so viele Verheißungen. Ne? Der Gerechte fürchtet die Dürre nicht, denn seine Wurzeln sind tief. Auch in den Dürrezeiten bringt er Frucht. Du bist derjenige, der gesetzt ist an Wasserbäche. Zur rechten Zeit wirst du Frucht bringen. Jetzt klingt es natürlich super einfach. Es ist aber nicht immer einfach. Ne? So wie Pflanzen, die emporwachsen, auch in schwierigen Krisen stecken können, ist es auch in unserem Leben. Es gibt auch in unserem Leben heftige Stürme und große Dürren. Und was kann so eine Dürre sein? Das sind manchmal Fragen, wo ich mich stelle, Gott, war das alles Illusion? Jetzt habe ich so lange auf den Durchbruch gewartet, aber er kommt nicht. Ich habe alles dafür getan, in meine Familie zu investieren und jetzt ist die Ehe aus. Die Kinder entwickeln sich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gott, was ist los? Ich sehe kein Wachstum. Bei allen anderen blüht's und scheint und wir bestaunen das. Und bei mir ist Wüste. Ich frage mich, Gott, habe ich mich verhört? Liegt es an mir? Habe ich zu wenig bewässert? Merkt ihr, unsere Wüstenzeiten, boah, die gehen an die Substanz. Dann ist die Kehle wirklich trocken. Wüsten sind lebensfeindliche Gegenden. Es gibt Leben, ja, aber das Leben musste sich präzise darauf ausrichten, auch noch aus dem Hauch von Luftfeuchtigkeit irgendwas zu zehren. Wüstenzeiten sind nicht schön. Und ihr Lieben, auch Pflanzen erleben Wüstenzeiten, Dürreperioden. Und wenn man dann mal guckt, was bei der Pflanze passiert, bei einigen, und das ist ganz spannend, dann hört auf einmal das Wachstum auf. Und die Pflanze geht in einen Überlebensmodus und ist zum ersten Mal angeleitet, nach unten zu wachsen, in die Tiefe. Also nichts mehr nach oben, der Trieb pausiert und die Pflanzen gehen nach innen. Sie suchen nach Wasser, sie werden tief, sie verwurzeln sich, um da stark zu werden. Und immer wieder, und jetzt kommt was Unattraktives, lässt der Herr Wüsten zu in unserem Leben. Aus genau diesem Grund. Jesus war 40 Tage in der Wüste, hatte nichts zu essen, nichts zu trinken und wurde versucht. Und wie heißt es? Gestärkt durch den Heiligen Geist kam er aus der Wüste seines Lebens wieder raus und sein Dienst begann. In Wüsten lernen wir, nur noch auf das zu vertrauen, was zählt. Ganz oft kann ich in Hochzeiten aus eigenen Kräften leben. In Wüstenzeiten habe ich nichts mehr. Da stehe ich bloß da. Und in Wüstenzeiten erkenne ich, meine Wurzeln tief darin zu verwurzeln, um da auch am Überleben zu bleiben. Und dann fällt es auf einmal leicht. Der Stolz stirbt ab. Die Ich-Zentriertheit, ne, die Selbstschau. Und das Gute bleibt am Leben. Also wenn du momentan in einer Wüstenzeit bist, ist das nicht schlimm. Wüste zeigt einiges auf und gibt dir die Kraft, tiefe Wurzeln zu graben. Und genauso ist es auch mit Stürmen. Ne, ein Baum, der so richtig hin und her bewegt wird von den Umständen des Lebens, auch er verwurzelt sich in der Tiefe, um starken Halt zu bekommen. Und dann sagt Jesus dir eins zu. Es gibt auch so ein schönes Bild in der Bibel, wo Jesus den Sturm stillt bei seinen Jüngern. Er kommt ihm auf dem Wasser entgegen, ne, und stillt ihn. Und das möchte er auch in deinem Lebenssturm tun. Wenn du gerade in einem Sturm bist, wo du sagst, boah, nicht mehr lange und ich gehe unter, vielleicht wartet da dein größtes Wunder auf dich, nämlich wenn Jesus Christus selbst dir entgegenkommt und sich dir offenbart. Wow. Wir merken, Sonne, Wasser, Saat, Umstände, Wüste, alles hat der Herr so eingerichtet und kann es gebrauchen, damit jetzt was Wunderbares passiert, nämlich Frucht. Dass wirklich Frucht kommt. Und wir haben das eingangs gehört, das ist unsere Lebensbestimmung. Dass etwas Frucht bringt, ist eine ganz natürliche Folge von diesen Parametern. Gibt es also Boden, Saatgut, Sonne, Licht und so weiter, dann passiert es automatisch, Frucht. Und genauso auch in deinem Leben. Wenn du dich an diese Sachen hältst, dann kann gute Frucht entstehen. Schlechte Frucht, Unkraut, haben wir gehört, wächst automatisch. Und er sagt, wir sind wirklich dazu geschaffen, reiche Frucht zu bringen. Wenn ich diese Quelle, diesen Brunnen, den Heiligen Geist immer wieder in meinem Lebensalltag anpumpe, dann wachsen Früchte des Geistes. Merkt ihr das? Und das ist das Schöne. So wie es in der Natur Frucht gibt, so auch in unserem Leben. Der eine 30-fach, 60-fach, 100-fach, heißt es in dem Gleichnis. Markus 4. Und darum möchte ich nochmal zusammenfassen oder vielleicht einen letzten Satz noch. Wir haben ja auch schon ein paar, die herbstblond sind, wo es also ein bisschen grauer wird. Das ist aber schön. Also auch Alter, ne, im Alter hört man auch nicht auf, Frucht zu bringen. Und für euch habe ich einen wunderbaren Psalm, Psalm 92. Und ich lese einfach mal 13, Vers 16. Da heißt es, der Gerechte, also der, das haben wir ja gehört, ne, gute Saat hat, der wird sprossen wie ein Palmbaum. Und er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter tragen sie Frucht. Sie sind saftvoll und frisch. Also auch wenn es morgens ein bisschen knarzt und ächzt, hier heißt es, sie sind saftvoll und frisch. Um was zu machen, was ist die Frucht? Zu verkünden, nämlich, dass der Herr gerecht ist. Euch, ihr lieben herbstblonden Bauern, brauchen wir besonders. Ne? Also wirklich, das sind die Väter und Mütter im Geist, die beständig hineinrufen, dass der Herr gerecht ist, dass es sich lohnt zu ernten, dass es gut ist, seinen Herzensboden zu bestellen. Ihr Lieben, und damit möchte ich jetzt zusammenfassen. Wir haben gesagt, es soll ein bisschen leichter sein, indem wir bildhaft sprechen. Bilder brennen sich immer gut ein. Bilder kann ich mir merken. Und mit Metaphern gesprochen ist es einfach wunderbar, wenn ich ein Bild in mein Leben hinein übertrage. Der Bauer hat gesagt, das wichtigste Gut ist der Acker. Alles setzt er da hinein. Und die Bibel sagt, der Herzensacker, das ist dein Boden, denn von ihm geht das Leben aus. Das, was du da hineinsehst, das, was du hier kultivierst, wird Frucht bringen, sei es gut oder schlecht. Und darum sagt die Bibel, was du säst, das wirst du ernten. Ganz einfaches Prinzip. Und er sagt, wenn du schon säst, dann reichlich. Dann wirst du auch reich ernten. Schenk dich doch deinem Gegenüber. Bring das Gute in die Welt. Investiere Zeit, Geld, Mühe in den Nächsten und du wirst ernten. Der Gerechte wird auch in der Dürre immer Frucht bringen. Warum? Weil er sagt, es gibt Saat. Und diese Saat, haben wir vorhin gehört, in 2. Korinther, die ist kostenlos. Die darfst du nehmen, das Wort Gottes, sehe es aus. Die Sonne ist Gott in deinem Leben. Wende dich weg von der Finsternis. Nächsten Sonntag begrüße ich dich mit Guten Morgen, meine Sonnenblume. Weil wir gehört haben, die Sonnenblume geht dem Herrn nach. Und das ist doch so schön, sie geht dem Licht nach. Das wollen wir auch tun. Wasser, haben wir gehört über Pfingsten, die Quelle in mir, der Heilige Geist. Ist es nur ein Gebet entfernt? Wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Gott liebt dich. Wirklich. Und die Frucht ist die automatische Folge. Und wenn auf diesem Weg des Wachstums Krisen da sind, haben wir gehört, nutze sie. Da verwurzel dich tief. Nicht in anderen Sachen, wo das Wasser schnell aus ist. Der Ruhm, der Erfolg, die Menschenfurcht oder sonst irgendwas, verwurzel dich in dem Wort Gottes. Lass die unnützen Sachen in der gleißenden Sonne sterben, werde stark oder wenn der Sturm da ist, wird Jesus dir entgegenkommen. Und so macht Gedeihen Spaß. Und darum möchte ich dir, uns als Gemeinde, aber auch mir zusprechen, Leben gedeihe. Es soll gedeihen. Du wirst das ganze Jahr über Frucht bringen. Sommer, Herbst, Frühling, Winter und so weiter. In der richtigen Reihenfolge am besten. Und darauf wollen wir heute Zwischenfazit machen. Wo stehst du? Was kannst du also getrost beiseite klauben, Steine und so weg? Und was wirst du gießen? Viel Spaß beim Garten. Genieß den Sommer. Düngen und Gießen nicht vergessen. Meine Sonnenblumen. Amen.